Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Geheimplan für Deutschland, ein Nachspiel, das Journalistenteam Korrektiv und der Kölner Theaterintendant Kai Voges erzählen in einer szenischen Lesung, wie es weiterging nach den Aufdeckungen des Geheimtreffens rechtsextremer Akteure im November 2023. In der Nationalgalerie in Bratislava zeigt die rechte Kulturpolitik der Slowakei Folgen. Erste Kunstwerke verschwinden aus der Präsentation. Es gibt Protest. Wir reden über neue Dokumentarfilme, die in dieser Woche in den Kinos starten und fragen, ob die große NFT-Blase geplatzt ist. Das Auktionshaus Christie's hat jedenfalls seine Abteilung für digitale Kunst geschlossen. Doch zunächst schalten wir zu unserer Korrespondentin Anne Reit nach Washington. Denn vor knapp 2 Stunden wurde gemeldet, dass der 31-jährige rechte Aktivist Charlie Kirk während einer Rede auf einer Veranstaltung in Utah niedergeschossen worden ist. Und Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, inzwischen ist Charlie Kirk gestorben. Er war ein enger Unterstützer von Donald Trump. Anne Reit in Washington. Was genau ist passiert?
Ja, Charlie Kirk hat als Gründer der studentischen rechten Organisation Turning Point USA an dieser Veranstaltung auf dem Campus in Utah teilgenommen, wie so oft und wie es auch noch oft geschehen sollte. Er ist oft an Campus unterwegs, sucht den Kontakt mit jungen Leuten, hat dort Fragen beantwortet. Und gerade als Fragen nach Mass-Shootings, also nach Amokläufen oder Schusswaffenattentaten gestellt wurden, da fällt plötzlich ein Schuss. Davon gibt es Videos im Netz. Man hört Menschen schreien, sie beginnen zu fliehen. Charlie Kirk wurde am Hals getroffen und Sie haben es gesagt, vor gut 20 Minuten kam dann die Meldung, Donald Trump hat bekannt gegeben, dass der 31-Jährige seinen Verletzungen erlegen ist. Es hieß zunächst auch recht schnell, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde. Auch davon gab es mutmaßlich, muss man ja jetzt sagen, Videos, nämlich davon, wie die Polizei einen älteren Mann festgenommen hat. Aber das wurde nun korrigiert. Täter, Täterinnen sind noch nicht gefasst. Gerade gehen Polizeibeamte von Gebäude zu Gebäude und eskortieren Menschen vom Campus und alle Zufahrtsstraßen sind gesperrt worden.
Wie einflussreich war Charlie Kirk? Also wie und wo hat er noch agiert? Wofür stand er?
Na, er ist schon als sehr junger Mann aufgefallen, dadurch, dass er diese inzwischen sehr einflussreiche rechtskonservative studentische Organisation Turning Point USA gegründet hat. Er ist darüber hinaus Aktivist und Podcaster. Er ist extrem populär einerseits im Netz. Er hat Millionen Follower und aber auch auf diesen öffentlichen Veranstaltungen an Colleges wie dem der in Utah hat er ein großes Publikum. Er zieht junge Leute an und er ist eben auch ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Er ist zwar nicht Teil der Regierung, hat aber erheblichen Einfluss auf den Präsidenten selbst und auf seine MAGA-Bewegung. Und seine Organisation Turning Point hat auch eine enorm wichtige Rolle dabei gespielt, eben junge Menschen dazu zu bewegen, für Trump zu stimmen, der bei den vergangenen Wahlen ja vor allem bei Männern der Generation Z punkten konnte. Und er hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder dabei geholfen, ja, die falschen Narrative zum Sturm auf das Kapitol zum Beispiel oder zum angeblichen Wahlbetrug weiter zu verbreiten.
Was gibt's schon für Reaktionen?
Charlie Kirk ist, wie gesagt, ein enger Vertrauter von Präsident Donald Trump, der gleich in seinem sozialen Netzwerk dazu aufgerufen hatte, für Kirk zu beten und dort eben auch dessen Tod mitgeteilt hat. FBI-Chef Cash Patel hat umfassende Ermittlungen angekündigt, aber auch von der demokratischen Seite wurde die Tat zugleich verurteilt, zum Beispiel von Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, der dazu aufgerufen hat, dass in den Vereinigten Staaten politische Gewalt in jeder Form abgelehnt werden müsse. Und auch Kamala Harris, die ehemalige Vizepräsidentin, hat geschrieben, dass alle gemeinsam jetzt dafür sorgen müssen, dass das nicht zu weiterer Gewalt führt, was bei den extrem polarisierten Verhältnissen in den USA natürlich eine reale Gefahr ist jetzt in den kommenden Tagen.
Washington-Korrespondentin Anne Reit über den Vorfall heute Abend in Utah, die tödlichen Schüsse auf den Trump-verbündeten rechten Aktivisten Charlie Kirk. Danke für diese ersten Informationen. Millionen Menschen sollen aus Deutschland vertrieben werden. Solche Pläne zur sogenannten Remigration wurden im November 2023 auf einem geheimen Treffen rechtsradikaler Akteure in Potsdam besprochen. Das Journalistenteam Korrektiv hatte das gemeinsam mit dem Theaterregisseur Kai Voges 6 Wochen später per Livestream aus dem Berliner Ensemble enthüllt. Und Kai Voges ist inzwischen Intendant am Schauspiel Köln und präsentiert heute, noch vor seiner eigentlichen Spielzeiteröffnung, das Recherchestück Geheimplan für Deutschland, ein Nachspiel, wieder zusammen mit Korrektiv. Die einmalige szenische Lesung gab es am Abend auch als Livestream. Stefan Keim war für Fazit vor Ort im Kölner Depot 2. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was gibt's Neues in diesem Nachspiel?
Also zunächst einmal nimmt der Schauspieler Andreas Beck, der das diesmal ganz allein macht und auch ganz persönlich macht, einen langen Anlauf. Er erzählt die Geschichte noch einmal von vorne und erzählt vor allen Dingen, was aus den Recherchen von damals geworden ist. Die sind natürlich auch von verschiedenen rechten Seiten, auch von der AfD, sehr stark angegriffen worden. Es gab eine Menge Gerichtsverfahren und es hat sich die meiste Zeit um einen Begriff gedreht, wie der nun zu deuten ist, nämlich der Begriff Remigration, der auf diesem Treffen von Potsdam von dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner vorgetragen wurde.
Dass die AfD Remigration fordert, das ist ja nicht zu leugnen. Dass sich dabei um Sellners Remigration handelt, die ein Parteiverbot der AfD zufolge hat, das schon.
Denn der springende Punkt ist das jetzt Remigration in dem Sinne, wie die AfD sagt, dass straffällig gewordene Nichtdeutsche aus dem Land geworfen werden sollen? Oder ist es eine Remigration, die sich auch auf deutsche Staatsbürger bezieht? Und wenn das so ist, das haben Verwaltungsgerichte festgestellt, wenn das so ist, dann ist die Partei nicht mehr demokratisch und könnte verboten werden. Und darum dreht es sich dann eine gewisse Zeit lang.
Dieser Livestream vor anderthalb Jahren hat die Öffentlichkeit ja wochenlang beschäftigt. Hat das Nachspiel eine ähnliche Brisanz?
Das hat es, und zwar ganz am Schluss des Ganzen. Denn das Neue ist, dass einer der Teilnehmer, ein sehr zweifelhafter Rechtsextremist, Erik Ahrens, dass er jetzt eine eidesstattliche Versicherung bei einem Notar hinterlegt hat, in dem er von dem Treffen berichtet und einen Begriff verwendet, der bisher noch nicht im Gespräch war.
Ethnische Säuberung, die Vertreibung von Staatsbürgern aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Diskussion um die Möglichkeit, wie viele Menschen das betreffen könne, die Ankündigung, genau das durch die AfD in Sachsen-Anhalt umzusetzen. Es gibt ein Konzept, es gibt einen Plan und es gibt eine Partei dafür.
Und das bringt eine neue Brisanz in die politische Diskussion, so zumindest die Aussage des Stückes. Man muss jetzt dazu sagen, dass es bereits im Vorfeld, weil dass da jemand eben aus der rechten Szene, der auch gerade heftigst verfeindet ist mit anderen Akteuren und der mit Sicherheit auch eigene Interessen und viele, viele Enttäuschungen und Demütigungen da reinpackt, dass so jemand da jetzt mit Korrektiv gesprochen hat, das ist natürlich nicht verborgen geblieben. Und es gab direkt von der Anwaltskanzlei Höcker, da muss man das R ganz genau sprechen, Ralf Höcker, da gab es direkt auch einige Pressemitteilungen, in denen die Zweifel angemeldet wurde, ob dieser Erik Ahrens wirklich ein glaubwürdiger Zeuge ist. Und dazu hat sich Andreas Beck, der jetzt da die Stimme erhob, auch für die mehreren Autorinnen und Autoren dieses Stücks auch geäußert.
Auch ich finde diesen Gesinnungswechsel ziemlich verrückt, aber gleichzeitig Was erwarte ich? Was erwarten wir?
Und daran liegt jetzt die Brisanz. Wie glaubwürdig ist jetzt wirklich dieser Erik Ahrens? Man muss dazu sagen, eine eidesstattliche Versicherung, die einfach nur beim Notar hinterlegt ist, ist erst einmal noch nicht so entsetzlich wirkungsvoll. Die muss vor Gericht erfolgen, damit sie auch wirklich die Belastbarkeit hat. Viele Teilnehmende an dieser Konferenz von Potsdam haben gesagt, es ist nicht über Remigration in dieser Art und Weise gesprochen worden und schon gar nicht von dieser ethnischen Säuberung. Das haben die, glaube ich, auch eidesstattlich versichert. Also es wird eine sehr, sehr interessante Geschichte werden, inwieweit das jetzt geht. Es hat mit Glaubwürdigkeit zu tun. Es bringt aber auf jeden Fall ein neues Feuer in die Debatte um das Verbot der AfD. Und das sehr, sehr kurz vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland.
Genau, am kommenden Sonntag. Ist das denn möglicherweise auch der Grund dafür, dass diese Aufführung so kurzfristig, also erst vor einer Woche, angesetzt worden ist?
Ich Ich habe mit dem Regisseur Kai Voges gesprochen. Er hat gesagt, nein, es ist so, dass journalistische Recherchen einfach raus müssen. Und auch von Korrektiv haben die nicht auf die Wahlen direkt Bezug genommen, dass sie da Einfluss nehmen wollen. Sie haben gesagt, ist doch eigentlich ständig irgendwo Wahl und es geht uns darum, am Thema zu bleiben. Aber natürlich hat es diese Wirkung. Und man muss auch sehen, das Schauspiel Köln ist eigentlich gerade dabei, die Eröffnungspremieren, und das sind viele, vorzubereiten, so etwas zwischendurch zu machen. Das macht man nicht eben so. Das macht man, weil man an die Botschaft glaubt und sagt, dass es eben eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Übrigens wird es im Stück auch, was ist eigentlich jetzt hier so der Kern des Ganzen, noch einmal zusammengefasst?
Es ist wichtig, dass der Kontext rund um diese Berichterstattung, dass man den verstehen kann. Es ist wichtig zu zeigen, wer da wie aktiv ist. Und es ist wichtig, dass es jetzt eine beglaubigte Aussage von einem Teilnehmer gibt, der für die Gerichte ausschlaggebend werden kann.
Und man hört schon so den Stil, in dem Andreas Beck das vorgetragen hat. Also er hat oft gestockt, die Stimme hatte ein bisschen gebrochen, er wirkte selbst sehr bewegt, er hat geschwitzt. Das ist auch eine riesige körperliche Anstrengung, diese 100 Minuten, dann auch wenn er da den Text zwischendurch von einem Teleprompter ablesen konnte, aber so genau an dem Gedanken zu bleiben, es ist so unfassbar komplex, weil es geht darum, wie Worte gedeutet werden, was für Hintergründe das alles hat. Also eine riesige Recherche, die uns heute Abend in dieser Form ausgebreitet wurde.
Er sitzt an einem Tisch. Gibt es dann noch irgendeinen anderen szenischen Einfall?
Ja, es ist das gleiche Bühnenbild wie damals in Berlin bei dem ersten Stream über diese Konferenz. Also ein reich gedeckter Tisch. Es gibt zwei Lesepulte. Er bewegt sich aber auch sehr, sehr viel im direkten Kontakt mit dem Publikum. Hat auch sehr viel in dieser kurzen Zeit, die überhaupt dieser Text nur vorhanden war, auswendig gelernt. Also schauspielerisch, wenn ich jetzt mal ganz kurz Theaterkritiker werden darf, eine große Leistung von Andreas Beck. Aber natürlich geht es darum, hier wirklich nur am Rande. Hier geht es darum, und das hat Kai Voges in Köln ja auch als einen Teil seines Konzeptes ausgerufen. Hier geht es darum, Journalismus und Theater so zusammenzubringen, dass das eben eine richtige Brisanz hat und das Theater eben auch eine Form bietet, um eben so eine ausführliche und breite Recherche dann auch auf eine Art rüberzubringen, dass man sie auch konzentriert aufnehmen kann.
Das will er in den nächsten 5 Jahren ausbauen, also regelmäßig sich investigative Recherchen auf die Bühne bringen. Es gab solche Formate ja immer wieder mal. Lohnt sich das, das konsequenter auszubauen? Also könnte das die politische Relevanz von Theater erhöhen?
Ich glaube ja, zumindest wenn es so geschieht wie heute Abend, denn es ist diese menschliche Dimension des Andreas Beck. Das ist jetzt auch, man könnte natürlich denken, hat da jetzt irgendjemand dem Beck das alles so in den Mund geschrieben und ist da eigentlich ein toller Schauspieler und eigentlich steht er nicht dahinter. Nein, das ist er nicht. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Er hat auch am Schauspiel Dortmund als Teil von Kai Voges Ensemble schon solche Recherchestücke gemacht über die Schwarze Flotte, auch eine Korrektivrecherche über Trump, ein ganz anderes Stück. Ein sehr politisch denkender Schauspieler, der auch mit allen Verzweiflungen, mit allen Schwächen und mit einer Selbstironie sich da auch vor das Publikum gestellt hat, sich selbst eben halt auch zum Sprachrohr gemacht hat und auf diese Art und Weise, mit dieser humanen Dimension, die dieser Abend dann auch hat, finde ich das hochinteressant, Theater und Journalismus in dieser Richtung weiterzudenken.
Stefan Keim über das Recherchestück Geheimplan gegen Deutschland, ein Nachspiel am Schauspiel Köln. Der Livestream der einmaligen szenischen Lesung steht wohl auch weiter zur Verfügung. Und das Medienhaus Korrektiv hat zeitgleich weitere Details seiner Recherche online veröffentlicht auf korrektiv.org. Stefan Keim, besten Dank.
Gerne.
Was wir heute aus der Slowakei hören, erinnert auch stark an Donald Trumps Angriffe auf die Kunstfreiheit. Alles, was ihm zu woke und anti-amerikanisch ist, kommt auf den Prüfstand oder verschwindet aus staatlich finanzierten Sammlungen. Im bedeutendsten Museum des Landes, der Nationalgalerie in der Hauptstadt Bratislava, sind über den Sommer mehrere Werke ohne Vorankündigung verschwunden, darunter eine komplette Ausstellung zeitgenössischer Kunst. An diesem Donnerstag soll nun eine schnell zusammengezimmerte neue Schau eröffnet werden. Aber der Widerstand dagegen ist groß, berichtet Marianne Allweis.
Es sollte das erste große Projekt der neuen Leitung der slowakischen Nationalgalerie sein. Ein Paukenschlag unter dem Titel Bang Bang. Kunst, größtenteils aus der Slowakei, vom Ende der 1960er Jahre bis zur Gegenwart, aus den eigenen Sammlungen. Doch schon vor der Eröffnung gibt es Protest. Von den 35 ausgewählten Kunstschaffenden wollen 22 gar nicht ausstellen. Wir fordern, dass die Werke dieser Künstler sofort zurückgezogen werden und im Depot der Nationalgalerie eingelagert werden. Dort werden sie vorerst geschützt sein vor Manipulation und Abwertung. Denn im Moment haben diese Werke einen höheren Wert im Lager als in einer Ausstellung, der es absolut an Kompetenz mangelt. Diana Kleppoch-Majdakova ist Mitorganisatorin der Initiative Die Kultur wird nicht still sein. Diese hat bereits die Absetzung der langjährigen Direktorin der Nationalgalerie kritisiert. Die erfolgreiche Kunstmanagerin wurde ohne Begründung durch einen unerfahrenen Vertrauten der rechten Kulturministerin ersetzt. Nationale und internationale Kooperationspartner zogen sich zurück, Ausstellungen mussten abgesagt werden. Rund 100 Mitarbeitende kündigten bei der größten Kunstinstitution der Slowakei. Die sei nicht mehr arbeitsfähig, findet Erik Schille. Er ist einer der prominentesten Maler des Landes. Wir wehren uns gegen den Missbrauch unserer Kunst und gegen den Missbrauch der Sammlungen der Nationalgalerie. Bang Bang ist keine Ausstellung, sondern eine Schande. Die Kuratoren haben niemanden von uns kontaktiert oder überhaupt informiert. In der Kritik steht besonders die Auswahl der Werke. Bekannte liberale Künstler bleiben außen vor, andere werden willkürlich herausgegriffen, wie der Vater des neuen Galeriedirektors. Direktor Juraj Kralik, ein Fotograf und Pop-Art-Künstler, wollte auch eigene Arbeiten präsentieren, das belegen Fotos der Ausstellungsplakate. Doch er zog zurück. Viel Zeit hatte er als Kurator tatsächlich nicht, denn seine Schau ersetzt eine andere Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus der Slowakei, die eigentlich noch einige Jahre lang gezeigt werden sollte. Im August wurde sie allerdings still und heimlich abgebaut. Kulturministerin Martina Šimkovičová hatte sie wiederholt kritisiert. Selbst Regierungschef Robert Fico besuchte daraufhin zum ersten Mal offiziell die slowakische Nationalgalerie. Ich bewerte nicht. Ich sage nur, dass ich einen kaputten Ski gesehen habe, an den ein Vibrator festgenagelt war, und ein Video von einer knienden Frau, die etwas auf den Boden spuckt. Ich hoffe, dass die Kulturministerin alles dafür tun wird, dass diese modernen Werke ersetzt werden durch wunderschöne slowakische Bilder, von denen die Lager voll sind. Ein eindeutiger Auftrag. Auch andere Arbeiten verschwanden heimlich aus Museen in der Slowakei. Darunter ein monumentales Wandgemälde von renommierten tschechischen Künstlern aus dem Schloss Svolen, einst das Herzstück dieser Außenstelle der slowakischen Nationalgalerie. Dort war der langjährige Museumsleiter entlassen und durch einen rechtsnationalen Lokalpolitiker ersetzt worden. In der Hauptstadt Bratislava wurde ein Werk der Slowakin Denisa Lehocka entfernt. Dabei handelt es sich laut Vertrag um eine Dauerinstallation. Die international bekannte Künstlerin ruft nun zum Boykott der Nationalgalerie auf. Genau wie die Initiative rund um Erik Schille. Wir fordern die Öffentlichkeit auf, keine Ausstellungen der aktuellen Leitung zu besuchen. Diese Projekte verspotten die slowakische Kultur. Sie sind eine politisch motivierte Manipulation unseres Kulturerbes.
Marianne Allweis über sichtbare Folgen der rechtsnationalen Kulturpolitik in der Slowakei. Die Nationalgalerie in Bratislava hat ihre Präsentation über den Sommer aufgrund politischer Einflussnahme umgebaut. Die Kinoneustarts dieser Woche stehen im Zeichen des Dokumentarfilms Gaucho Gaucho nimmt uns mit in den Südwesten Argentiniens und in den Alltag südamerikanischer Cowboys. Hier bedanken die sich in einem Gebet bei Mutter Erde.
Pedirle permiso para salir a la campeada, para ver nuestra hacienda que se encuentre bien, pedirle por la salud de la familia.
Doch beginnen wollen wir mit einem Film, der sich mit unseren Erinnerungen beschäftigt. Können wir denen wirklich vertrauen? Der Film Memory Wars porträtiert die heute 80-jährige US-amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus. Sie hat intensiv über den Wahrheitsgehalt von Erinnerungen geforscht und ihre Erkenntnisse prägten unter anderem spektakuläre Gerichtsverfahren, etwa von Harvey Weinstein oder Michael Jackson.
My name is Elizabeth Loftus and it's Loftus.
I've testified 240 times since June 3, 1975.
Eine erfahrene Psychologin in Strafverfahren. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Hallo Anke.
Guten Abend.
Wie nähert sich der Filmemacher Hendrik Löbbert der Psychologin und ihrer Arbeit?
Also zu Beginn sehen wir Elizabeth Loftus in einem Raum vollgepackt mit Aktenordnern, Hängeschränke und sie holt ihre berühmten Fälle raus, also Kevin Spacey, Harvey Weinstein. Und dann erklärt sie uns ihren Ansatz, wie eben für sie Erinnerungen beeinflussbar und formbar sind. Also sie hat frühe Versuche gemacht und sie hat dann Testpersonen einen Autounfall gezeigt und dann hat sie eine Frage gestellt. Mit wie viel Stundenkilometer ist das Auto in den Bus gefahren? Und dann hat sie die Frage anderen gestellt, mit wie viel Stundenkilometern ist das Auto in den Bus gekracht? Natürlich war bei gekracht die Stundenkilometerzahl viel höher. Und das ist eben ein Verfahren, was sie auch vor Gericht, wo sie vielfach Gutachterin ist, verwendet. Also sie weist eben immer wieder darauf hin, dass Zeugenaussagen, Zeugen manipulierbar sind durch suggestive Fragen. Also es ist schon dann ganz bemerkenswert, wenn eine Frau direkt gefragt bekommt, war ihr Mann denn der Täter? Da ist sie ja dann schon direkt in der Ecke drin. Also man erfährt viel. Und dann geht es aber auch darum, dass sie den Freudschen Ansatz, dass eben Erinnerungen traumatische Verdrängungen werden können, daran glaubt sie nicht. Und da hätte ich mir manchmal von dem Regisseur wie an manchen anderen Stellen auch gewünscht, dass er ein bisschen noch mal mehr nachfragt. Weil das ist eine interessante Persönlichkeit, aber manchmal auch doch ein bisschen zweifelhaft.
Guckt man durch den Film noch mal anders auf Prozesse, die für Schlagzeilen gesorgt haben? Also was lernt man?
Ja, man lernt schon einiges. Also ich fand diesen Film schon interessant, fühlte mich aber auch manipuliert. Also der ist sehr geschickt montiert. Also wir haben Archivmaterial, wie sie vor Gericht ist, ihre früheren Versuche mit Testpersonen. Dann hat der Regisseur ein langes Interview mit ihr. Das Ganze ist immer wieder mit so psychologischer Musik unterlegt. Und ich hätte gern noch einfach mehr erfahren. Sie sagt ja immer, die Medien spielen bei dem Prozess eine große Rolle, was sie da genau mit meint. Und dann geht es aber auch persönlich um sie, dass sie aus ihren Tagebüchern vorliest und ihre Mutter war depressiv, hat sich umgebracht oder wurde tot im Pool aufgefunden und sie kann über diesen Schmerz nicht sprechen. Aber anderen Frauen vor Gericht, wie bei Harvey Weinstein, lässt sie nicht zu, dass sie über ihren Schmerz sprechen. Das verleugnet sie dann einfach und sagt, sie hat Valium genommen, da sind die Erinnerungen einfach schon anders. Also, und da hätte ich mir einfach mehr von dem Film und eine andere Haltung von dem Regisseur gewünscht, weil Elizabeth Loftus selbst, die hätte zu allen kritischen Fragen eine gute Antwort gehabt. Also der Film hätte noch weitergehen können.
Memory Wars, Erinnerungskriege, dieser neue Dokumentarfilm von Hendrik Löbbers. Und wir bleiben dokumentarisch. Wie sieht der Alltag eines Gauchos in unserer hochmodernisierten Zeit aus? Dieser Frage geht das Regieduo Michael Dweck und Gregory Kirsch nach. Gaucho Gaucho heißt ihr Film, in Schwarz-Weiß gedreht. Schwingt da gleich sowas wie Nostalgie und Wehmut mit?
Ach, das würde ich nicht sagen, aber so visuell trumpft der Film schon auf, aber das so im besten Sinne. Und das ist so ein gestochen schwarzes Schwarz-Weiß, so dass man die Farben aber immer zu sehen glaubt. Also man spürt, dass die Trachten bunt sind. Man sieht das Grün der Prärie. Das ist schon ganz bemerkenswert. Und der Film ist auch in CinemaScope aufgenommen, also Breitbandformat. Und wir haben total Respekt vor dieser kargen Landschaft, die so majestätisch ist. Und dann lernen wir auf einmal Menschen kennen, die sich in dieser Natur auskennen, die diese Zeichen lesen können, die ihr Wissen seit Jahrhunderten einfach oder seit vielen Jahrzehnten weitergeben. Da erklärt ein Mann seinen Sohn, wie man eben Leder gerbt. Da sieht man zwei Jungs, die genau wissen, wie man Kaktus anzündet, damit es ihnen wieder schön wohlig warm in der Natur ist. Und wir kennen ja auch aus dem Western immer diese Geier-Einstellung. Dann wissen wir, es ist die Zeit der Dürre. Hier ist die Zeit der Dürre auch. Und die Gauchos finden ein totes Rind, ziehen ihren Hut ab und beten eben für das tote Rind.
Ah, haben wir vorhin gehört.
Ja, und wir galoppieren mit ihnen in Zeitlupe, aber wir galoppieren wirklich in deren Realität hinein.
Das klingt irgendwie ganz begeistert, weil so ein Film über Gauchos könnte ja auch irgendwie rückwärtsgewandt und folkloristisch daherkommen.
Ja, es ist ein beobachtender Film ohne Kommentar. Manche Szenen sind sicher nachgestellt. Also wir lernen ein junges Mädchen kennen, die wird zur Schuldirektorin gerufen. Und die fragt sie, warum trägst du denn nicht die Schuluniform? Dann sagt sie, ich trage meine Tracht, ich bin eine Gaucha. Das ist meine Identität. Und das ist das Schöne an diesem Film, dass wir wirklich Menschen kennenlernen, die ganz bewusst diese Existenz gelebt haben und die sie auch, ich kann es nicht anders sagen, durchziehen. Von moderner Technologie halten sie gar nichts. Warum? Multifunktionskleidung, sie haben ja einfach gute Trachten, die sich schon seit Jahrzehnten eben vor Wind und Wetter schützen. Sie haben ja eigenes Kommunikationssystem aus der Distanz. Sie brauchen einfach keine Handys. Und das zeigt der Film eben einfach so. Und ja, es gibt auch eine Radiostation, muss ich sagen, eine Gaucho-Radiostation.
Also doch Technik.
Ja, aber und da kann man dann schöne alte Gaucho-Country-Songs hören.
Gaucho, Gaucho und Memory Wars, zwei neue Dokumentarfilme. Ab morgen in unseren Kinos, vorgestellt von Anke Lewicke. Danke.
Tschüss.
Und noch ein dritter Dokumentarfilm startet in dieser Woche. Ein Porträtfilm über den südkoreanischen Video- und Installationskünstler Nam June Paik. Den machen wir morgen Abend extra hier in Fazit groß zum Thema. Am Abend wurde gemeldet, dass das belgische Musikfestival Flanders Festival Gent den in Israel geborenen Dirigenten Lahav Shani ausgeladen hat. Er ist designierter Chef der Münchner Philharmoniker und leitet zugleich das Israel Philharmonic Orchestra. Und letzteres ist wohl der Grund für die Absage. Shani habe sich nicht ausreichend von dem, Zitat, genozidalen Regime in Tel Aviv distanziert. Das Orchester und die Stadt München zeigten sich von der Absage entsetzt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprach von einer, Zitat, Schande für Europa. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik werde hier ein Kulturboykott betrieben. Das sei blanker Antisemitismus und ein Angriff auf die Grundlagen unserer Kultur. Wenn es akzeptabel werde, deutsche Orchester und jüdische Künstler kollektiv auszuladen, sei eine rote Linie überschritten, so der Kulturstaatsminister. Und weitere Kulturnachrichten hat Robert Levin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wenn verschollen geglaubte Meisterwerke wieder auftauchen, ist die Aufregung meist groß. Diesmal trifft es ein Gemälde von Peter Paul Rubens. Über 400 Jahre lang, genauer gesagt seit 1613, wusste man nicht, wo die Darstellung eines Christus am Kreuz unter dramatischem Gewitterhimmel war. Im vergangenen September dann wurde ein entsprechendes Bild in einem Herrenhaus in Paris gefunden und jetzt ist klar, das gut 70 mal 100 Zentimeter große Werk ist tatsächlich ein echter Rubens. Das teilte der Leiter des Auktionshauses mit, in dem das Werk Ende November verkauft werden soll. Jean-Pierre Ausenat verweist auf ausführliche Prüfungen durch den deutschen Kunsthistoriker Nils Büttner, einen ausgewiesenen Kenner der bekannten Barockmaler. Wahrscheinlich wurde das Gemälde für einen privaten Sammler gefertigt. Es soll in einem guten Zustand sein. Soll Israel beim Eurovision Song Contest dabei sein oder nicht? Die spanische Regierung sagt klar Nein und begründet das mit Israels Militäreinsatz im Gazastreifen. Sollte Israel nicht von einer Teilnahme ausgeschlossen werden, müsse man über einen Rückzug nachdenken, sagte Kulturminister Otasun im Fernsehsender RTVE, einem der fünf größten Geldgeber des Eurovision Song Contests. Auch Island stellt seine Teilnahme am ESC in Frage, wie der isländische Rundfunk RÚV mitteilte. Dessen Vorstand sagte in einem Interview mit der Zeitung Vísir, es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Island habe aber bei der Veranstalterin der Europäischen Rundfunkunion Bedenken gegen die israelische Teilnahme geäußert, und zwar gemeinsam mit mehreren anderen Ländern. Die Liedermacherin Sarah Straub wirbt auch bei ihren Konzerten für einen offenen Umgang mit Demenz. Nun wird die studierte Psychologin Botschafterin für die Bundesinitiative Musik und Demenz. Musik sei eine ganz besondere Möglichkeit, Demenzkranke am Leben teilhaben zu lassen, sagte sie in einem Podcast des Deutschen Musikrats. Bei ihren Konzerten beobachte sie häufig, wie Betroffene auf ihre Lieder reagierten. Den Angehörigen sei oft gar nicht bewusst, was diese noch alles können.
Zum Beispiel mitzusingen oder dann so aus sich rauszugehen und glücklich zu wirken. Das sind ja auch für die Angehörigen oft so Erfahrungen, so, wir unterschätzen die Betroffenen auch. Da geht ja noch ganz viel eben mit dem Medium Musik. Und das ist doch das, was die Musik so wichtig macht im Umgang mit Demenzerkrankungen, dass man da auch nicht nur Teilhabe fördert, man ermöglicht den Betroffenen wieder an sich selbst irgendwo anzuknüpfen. Also die hören dann ein Lied, das kennen die vielleicht von früher und plötzlich sind da Erinnerungen wieder aufrufbar, die verschüttet wirkten vorher.
Die Liedermacherin Sarah Straub, neue Botschafterin der Bundesinitiative Musik und Demenz. Die Aufregung über das neueste Werk des britischen Künstlers Banksy geht weiter. Das Graffito am Gebäude des Royal Court of Justice sei der Polizei als Sachbeschädigung gemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Behörde der deutschen Presseagentur mit. Die Polizeibeteiligung löste Spekulationen aus. Der britische Independent etwa überlegte, durch die Ermittlungen könne die Identität des geheimnisvollen Künstlers womöglich bald enthüllt werden. Bei Gerichtsverfahren werden die Namen der Angeklagten in der britischen Berichterstattung schnell genannt. Das Wandbild an einem Londoner Gericht wird zurzeit von den Behörden vorsichtig entfernt. Es zeigt einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und entstand kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe.
Heute sind wir nochmal beim Lausitz-Festival, diesmal in Forst. Ausgangspunkt der neuen Produktion von Jürgen Kuttner ist der antike Feldherr Coriolanus. Der hat ja in der Kulturgeschichte viele Spuren hinterlassen. Erst wurde er zum Retter, dann zum Bedroher Roms. Shakespeare hat ihm ein Drama gewidmet. Brecht hat das in den 50er Jahren klassenkämpferisch umgeschrieben. Überschrieben. Je nach Sichtweise war Coriolanus mal ein missverstandener Held, mal ein früherer Diktator. Und was ist er bei Jürgen Kuttner? Georg Kasch war für Fazit bei der Uraufführung in Forst dabei, ist noch vor Ort, nebenan ist die Premierenfeier. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Kuttner ist Berliner Radiolegende und umtriebiger Theatermacher. Was interessiert ihn jetzt an dem Stoff und der Figur Coriolan?
Also ihn interessiert vor allem das Verhältnis von Coriolan zum Volk. Dafür nutzt er so Texte von Shakespeare, Brecht und anderen. Die Plebejer nämlich, also das einfache Volk, die wollen Coriolan anfangs an den Kragen, weil er sie verachtet und weil sie hungern. Und dann aber rettet er in einer Schlacht Rom, wird vom Volk zum Konsul gewählt. Aber das Volk widerruft kurz darauf seine Entscheidung. Und deshalb verbündet er sich mit den Feinden Roms, lässt sich dann aber von seiner Mutter umstimmen, die Stadt zu verschonen. Und hier ist es ganz schön gemacht, weil das sind die Frauen Roms im Chor. Und dafür wird er von seinen Leuten ermordet.
Und was ist jetzt Kuttner daran?
Ja, diese Kerngeschichte, die wird aufgelockert und unterbrochen von Bertolt Brecht, Sigmund Freud, Maggie Thatcher und Adolf Hitler. Das sind sehr herrlich realistische Puppen von Suse Wächter. Man kennt die schon vom Berliner Ensemble. Und dann spielt auch noch Thorsten Pötsch mit. Der war 10 Jahre lang Oberbürgermeister in Weißwasser und der übernimmt die Rolle des Menenius. Der will das Volk von der Wahl Coriolan zum Konsul überzeugen. Aber er erzählt auch ganz praktisch davon, wie man als Lokalpolitiker den Dialog mit der Bevölkerung sucht.
Jürgen Kuttner gibt diesem Abend den Titel »Es kotzt mich an, ihr Kroppzeug, Forster Bürger proben den Coriolan«. Hören wir mal.
Wir sind das Volk. Ein Wort, ihr guten Bürger. Nein, wir sind die schlechten Bürger, denn wir sind die armen Bürger. Nur reiche Bürger sind gute Bürger. Was der Adel vergangen ist, könnte unseren Hunger erleichtern.
Welche Rolle spielt denn der Bürgerchor? Was kotzt die Leute an, um nochmal jetzt den Titel aufzunehmen?
Der Bürgerchor, der ist hier wirklich zentral, denn es geht ja um die Frage, ob das Volk verantwortlich für seine Interessen einsteht oder ob es sich manipulieren lässt. Und hier ist es so, die haben am Anfang so Fahnen, alle möglichen Fußballvereine, rote Fahne, auch so eine alte deutsche Reichsfahne. Und das sind so 13 ForsterbürgerInnen, die auch gleichzeitig das Bühnenbild bilden. Denn mehr als die SpielerInnen hinter ihren Stehpulten und dem Musiker links gibt es gar nicht. Aber die entfalten da so eine Kraft, die berühren auch durch das Imperfekte. Und sie finden für das Wankelmutige des Volkes wirklich tolle, so clowneske Lösungen. Und wirklich bemerkenswert ist die Reibung, die sie mit Peter-René Lüdecke vom Deutschen Theater Berlin erreichen. Denn Lüdecke ist hier der Coriolan und ein begnadeter Machtspieler. Ein absolutes Machttier, der, wenn der da so halb lustlos, halb trotzig vorne steht und so leicht angeödet ins Publikum guckt, dann begreift man sofort, dass der mit dieser Hybris nicht nur scheitern kann und warum das Volk auf ihn so allergisch reagiert.
Regisseur Jürgen Kuttner ist bekannt für seine assoziative Mischung aus Zitat, Revue und Verfremdung. Das ist jetzt hier in Forst auch so, ja? Also ergänzt um den Bürgermeister.
Ja. Ich muss gestehen, dass mich dieses Verfahren bei Jürgen Kuttner früher oft genervt hat, weil er mit diesen 1000 Einfällen pro Inszenierung oft die Geschichte erschlägt. Aber hier ist das witzigerweise ganz anders, weil die Widerständigkeit, manchmal auch die Sprödigkeit des Chores und dann dieser Rampenschauspieler Lüdecke, da ergibt sich so eine Spannung, die 2 Stunden problemlos anhält. Und weil ist wirklich auch toll, wie dann immer wieder durch den Witz und die Ironie der Puppen von Suse Wächters Spiel das unterbrochen wird. Auch toll der Musiker Martin Trippner, der mit so einer verfremdeten Coriolan-Ouvertüre von Beethoven und viel Schlagwerk dem Abend Energie eintreibt. Und dann kommen auch noch Filmausschnitte dazu aus der legendären Coriolan-Aufführung am Berliner Ensemble der 60er. Dann gibt es auch Playback-Momente, Schlager, Musical. Aber das alles ordnet sich immer wieder ein in die Erzählung vom beinahe Diktator und seinem Verhältnis zum Volk. Und besonders gruselig wird es einmal, als Suse Wächters Hitlerpuppe sich auf Coriolan bezieht und so sinngemäß sagt, der hat's nur versucht, aber ich hab's erreicht.
Wie so oft hat das Lausitz-Festival für die Produktion einen besonderen Ort gefunden, den Forsterhof. Was ist denn das für ein Gebäude?
Das ist so ein altes Grand Hotel mit so einem multifunktionalen Veranstaltungssaal, so richtig mit Stuck und Säulen und so weiter, wie man sich das so vorstellt. Und das ist interessant, weil Forst ist wirklich keine schöne Stadt, sehr kriegszerstört, sehr auch mit viel Leerstand. Und dann kommt man hier rein und hat wirklich so das Gefühl, man betritt eine andere Zeit. DDR-Zeit ist ja auch drin, in so einer Decke im Foyer und so weiter. Aber das Gebäude spielt hier eigentlich gar keine große Rolle, denn der Fokus, der liegt heute schon ganz auf der Bühne. Und da ist Jürgen Kuttner mit seinem sehr brechtischen, dialektischen, klugen Abend was gelungen, weil der macht ganz viele Denkräume auf, aber der hütet sich auch vor eindeutigen Urteilen. Und auch der Chor, ob der nun gut ist oder schlecht, das muss man wirklich für sich selbst entscheiden.
Jürgen Kuttners Coriolanabend beim Lausitz-Festival im Forsterhof nochmal zu erleben an diesem Donnerstag und Freitagabend. Georg Kasch, danke.
Gerne.
Das Auktionshaus Christie's, das schließt seine Abteilung für digitale Kunst. Ist der Hype um digitale Affen, Pixelporträts und animierte GIFs also am Ende? Digitale Kunstwerke, sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens, die sollten ja mal die Kunstwelt revolutionieren. 2021, da hatte der amerikanische Digitalkünstler Beeple alias Mike Winkelmann für seinen NFT-Verkauf bei Christie's sage und schreibe 69,3 Millionen Dollar erzielt. Und seitdem waren NFTs ernstzunehmende Spekulationsobjekte, beworben als fälschungssicher, einzigartig und grenzenlos handelbar. Aber zunehmend häuften sich Berichte darüber, dass 95% der digitalen Kunstwerke inzwischen wohl praktisch wertlos seien und somit ein Riesenverlust für alle, die in diese Form digitaler Kunst investiert haben. Fragen wir nach bei dem Kunstkritiker Stefan Kobel. Guten Abend, Herr Kobel.
Guten Abend, Frau Bürger.
Bleiben wir zunächst mal bei Christie's. Welche Gründe gibt das Auktionshaus denn an für die Schließung seiner Abteilung für digitale Kunst?
Im Grunde genommen keine, wie die großen Auktionshäuser und viele große Unternehmen das ja tun, wenn sie schlechte Nachrichten zu verbreiten haben. Dann sprechen sie davon, dass sie die Abteilung oder dieses Produkt neu aufstellen, neu erfinden, reformieren, was in der Regel heißt, sie machen es zu. Christie's macht die Abteilung selbst zu, ein längst überfälliger Schritt, wird aber weiterhin digitale Kunst verkaufen, aber im Rahmen der normalen Auktionen mit Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
Und wie geht die Konkurrenz damit um, etwa Sotheby's?
Sotheby's geht da etwas stiller mit um. Deren Department besteht überhaupt nur aus 2 Personen. Und die letzte reine NFT-Auktion, die sie gemacht haben, so steht es zumindest auf ihrer Webseite, war im Jahr 2022. Die haben sich also heimlich still und leise aus diesem Bereich verabschiedet, verkaufen aber eben nach wie vor auch noch digitale Kunst, aber im Rahmen der normalen Kunstauktionen.
Sie, Herr Kobel, haben ja schon vor 4 Jahren geschrieben, der aktuelle Boom könnte sich sehr schnell als Spekulationsblase herausstellen. Hat sich das jetzt bestätigt?
Genau. Also es ist tatsächlich genau das passiert, was von Anfang an absehbar war, was daran liegt, dass es eben nicht viel mit Kunst zu tun hatte, mit Inhalten, sondern rein mit Spekulation. Das sieht man auch an den Käufern dieser NFTs, die eben in den ersten 1 bis 2 Jahren Millionenpreise bezahlt haben. Die kamen fast alle aus der Kryptowelt, die haben ihr Geld mit Kryptowährungen gemacht. Der Käufer dieses Beeple damals, der Schlagzeilen gemacht hat mit knapp 70 Millionen Dollar, war Meta Kovan. Das ist ein Pseudonym. Das war jemand, der mit Kryptowährungen sein Geld gemacht hat. Der Unterbieter war Justin Sun, ebenfalls ein Kryptomillionär, der sich dann damit getröstet hat über diesen Verlust, dass er da eben diesen Beeple nicht gewonnen hat, hat er sich halt einen kleinen Picasso gekauft. Und Justin Sun ist aber auch hinterher wieder zur Bekanntheit gelangt, weil er die Banane von Maurizio Cattelan gekauft und gegessen hat.
Ja, Sie beobachten den Kunstmarkt ja sehr genau. War das Geschäft mit den NFTs also eine große Illusion?
Das kommt darauf an, wen man fragt. Das Geschäft mit den NFTs, also diese Spekulation, diese Bonanza, bei der viele Leute sehr schnell sehr viel Geld verdient, beziehungsweise einige Leute sehr viel Geld verdient und andere mehr Leute viel Geld verloren haben. Das ist tatsächlich vorbei, glaube ich. Aber es gibt nach wie vor NFTs, bei denen geht es dann allerdings tatsächlich um die Inhalte, also um Kunst. Und die werden tatsächlich noch gehandelt und auch in anderen Bereichen, zum Beispiel wenn es darum geht, Besitzrechte zu manifestieren, oder die Echtheit von Kunstwerken, da spielen NFTs durchaus eine Rolle und werden wahrscheinlich in Zukunft auch immer wichtiger werden. Aber das NFT ist eben nur ein Medium. Es ist keine eigene Kunstform. Das ist so wie Leinwand. Man könnte auch fragen, ist der Leinwand-Hype jetzt vorbei? Das rückt das vielleicht so ein bisschen in Perspektive.
Dann lassen Sie uns auch noch genauer über die Inhalte sprechen. Wie haben die sich verändert?
Die Inhalte haben sich insofern verändert, als es erstmal eine Trennung gegeben hat. Am Anfang waren NFTs ja NFTs. Da war es egal, was es war, ob das jetzt digitale Sammelbildchen von der Football-Liga waren oder die bekannten Affen oder die Crypto-Punks oder eben digitale Kunst, die NFT als Medium benutzt. Und da geht es dann zum Beispiel um so etwas wie partizipative Inhalte. Und da wird versucht, dieses Demokratieversprechen, das ursprünglich auch hinter den NFTs und der Blockchain steckte, einzulösen, indem zum Beispiel die Besitzer von NFTs darüber mitbestimmen können, wo der Künstler, der diese NFTs gemacht hat, demnächst ausstellt oder wie ausgestellt wird oder in welche Richtung sich die Kunst entwickeln soll. Das ist also etwas ganz anderes als dieses Geschäft, das Christie's und Sotheby's und einige andere betrieben haben.
Ja, das ist interaktiv. Was für eine Prognose geben Sie dieser Sparte? Also ein neuer Beeple-Coup ist wahrscheinlich nicht denkbar.
Es ist unwahrscheinlich, wobei man würde ja auch sagen, noch eine Banane wird sich nicht verkaufen, aber vielleicht gibt es immer noch jemanden, der dafür Geld bezahlt. Ich glaube, dass NFT als Medium durchaus eine große Zukunft hat und immer wichtiger werden wird, aber das ist tatsächlich ja auf einem intellektuell relativ hohen Niveau. Das eignet sich nicht für Schlagzeilen, das eignet sich nicht für Spekulation. Ich glaube, Künstler sind nach wie vor sehr daran interessiert und digitale Kunst, die mit diesen NFTs verknüpft wird, wird auch immer wichtiger werden, einfach weil unser Leben sich immer mehr im Digitalen abspielt.
Aber der große NFT-Boom der Anfangsjahre, der war eine Spekulationsblase, die jetzt erstmal geplatzt ist, sagt der Kunstkritiker Stefan Kobel. Besten Dank, Herr Kobel.
Gerne.
Was die gedruckten Feuilletons am Donnerstag beschäftigt, fasst Ulrike Timm zusammen in ihrer Kulturpresseschau.
Beginnen wir mit einem Rausschmeißer, denn dazu taugt ein fixer Wiener Walzer ja perfekt. Im September statt Silvester. Die Schriftstellerin Eva Menasse liebt den Dreivierteltakt und den kongenialen Schöpfer des Donauwalzers, Johann Strauss. Sie schreibt ihm eine Hymne in der Zeit und möchte nicht, dass diese brillante Musik der Verurwurmung preisgegeben wird. Die Walzer von Johann Strauss, so Eva Menasse, sind nicht kitschig, obwohl es unzählige Möglichkeiten gibt, sie zu verkitschen. Ernsthaft, klar und gezügelt gespielt, vor allem ohne sich in den Dreivierteltakt fallen zu lassen wie in ein breitgesessenes Sofa, sind sie fast ein Gottesbeweis. Grund für die Huldigung weit vor jedwedem Neujahrskonzert. Die Stadt Wien feiert den 200. Geburtstag von Johann Strauss übers ganze Jahr. Und wenn Eva Menasse in der Zeit also erst zum Jahresende das Wort tanzen lassen dürfte, dann wüssten sie womöglich von all dem nix und hätten es verpasst. Übrigens, Johann Strauss selbst tanzte nie. Aber das ist eine andere Geschichte. So aber kriegen wir die Vollbremsung hin und die Kurve zur Frankfurter Allgemeinen. Hier fordern ausgewiesene Experten für künstliche Intelligenz in einem zutiefst skeptischen Positionspapier einen kritischeren Umgang mit der Technologie. Die Grundlage des Lernens selbst sei in Gefahr. Man könne auch den Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Rauchen vermitteln, ohne Schüler Zigaretten drehen zu lassen. Zitat: Was gibt es zu lehren, wenn man einen Text in ein Feld eingibt und dann gedankenlos die Ausgabe kopiert und einfügt? Die FAZ zitiert die niederländische Professorin Barbara Müller, ihre Kollegen sind Experten aus den USA, Deutschland und Dänemark. Ihr Fazit zur künstlichen Intelligenz hat die Frankfurter Allgemeine in die Schlagzeile gepackt. Wird sie klüger, wirst du dümmer. Aber ist es für all die schlauen Einwände nicht längst zu spät? Und haben die Zeit-Kollegen vorab die FAZ gelesen? Die Zeit bringt nämlich ein Interview mit Tim Berners-Lee, dem Mann, der das World Wide Web erfunden hat, samt Abbildung des Originalcodes von 1989, schönster Buchstabensalat. Zu Beginn die Frage, ob Berners-Lee das Web heute noch mal anders erfinden würde, wenn er könnte. Die Antwort? Die große Verheißung des Webs war von Anfang an seine Universalität. Jeder sollte etwas beitragen dürfen und schon nach wenigen Jahren gab es tatsächlich das Gefühl, dort nun fast alles zu finden. Dieses Versprechen dürfen wir nicht preisgeben. Aber auch er plädiert für Normen und eine Art digitale Brieftasche. Jeder müsse seine Daten geben und auch wieder nehmen können. Nur wie? Das muss noch erknobelt werden. Jedoch bezüglich künstlicher Intelligenz ist Berners-Lee kein Kulturpessimist. Zitat: Wir brauchen KI, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, etwa den Klimawandel. Aber sie birgt auch Gefahren, vom Verschwinden ganzer Berufsfelder bis zur möglichen Verdrängung des Menschen. Was macht man mit einer Welle, die unaufhaltsam auf den Strand zurast? Die Antwort lautet, man versucht, sie zu kanalisieren. Das allerdings schaffen wir jetzt nicht mehr. Darum kurze Flucht in den Mythos. Seit Jahrtausenden fasziniert das Einhorn die Menschen. Eine Ausstellung in Potsdam offenbart nun seine Geheimnisse, auch die schmutzigen, wie Hanno Rauterberg betont. Er scheint in der Zeit der Mann fürs Tierische zu sein, schreibt kindlich staunend auch über die Wiedereröffnung des Schweriner Kunstmuseums. Und ein Nashorn haben sie auch. Wir fangen die Begeisterung wieder ein mit einem Konter aus der Taz, die Schlagzeit nüchtern vom Umgang mit Tieren und Lasso.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.